Ja, ihr Lieben, wir machen ja eine Predigtreihe, es geht um Veränderung. Warum haben wir die eigentlich aufs Tablett genommen? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendjemand hatte die Idee und dann ist es so. Und andererseits ist es immer wieder sinnvoll, über Veränderungen mal nachzudenken, weil die dauernd passieren und oft unbemerkt, vielleicht auch ungesteuert, und das ist nicht immer so günstig. Und deshalb ist es wahrscheinlich immer wieder auch mal gut, dass man sich im Leben überlegt, wie will ich mit Veränderungen umgehen, wie will ich da reingehen, wie will ich aktiv die gestalten, wie will ich mich treiben lassen. Und verschiedene Aspekte der Veränderung sind schon in den letzten Predigten gekommen und werden auch noch in den nächsten Predigten kommen. Da wird nur manches angerissen werden, das ist klar. Und so werde ich heute Morgen auch nur etwas anreißen, wo es um Personalveränderungen geht. Wenn das Team, die Teamzusammensetzung sich ändert. Personalveränderungen. Manchmal nur ein kompletter Wechsel und manchmal ist es Veränderungen, Ergänzungen, Verschiebungen. Da werden wir einen kleinen Blick drauf werfen. Personalveränderungen bringen immer Veränderungen mit sich. Und Personalveränderungen sind manchmal nötig, damit sich verändert, was anders werden muss. Das ist meine These, mein Fazit sozusagen schon. Als Jesus Christus als Mensch auf die Erde kam, da veränderte sich manches. Manches ziemlich grundsätzlich, manches so stark, dass Leute, die auf diesen Messias, diesen Retter gewartet haben, gedacht haben, nee, so kann es aber nicht sein. Diese Art der Veränderung, die passt mir nicht. Das stimmt ja auch nicht überein mit dem, was ich in der Bibel lese, also kann das auch nicht richtig sein. Und dann haben sie sich massiv dagegen aufgelehnt. Andere haben diese Veränderungen begrüßt, sich gefreut, obwohl sie sich nicht verstanden haben. Die Jünger von Jesus zum Beispiel. Die haben da mitgemacht, aber wir merken, sie tappten immer noch im Dunkeln und haben sich nur an eins gehalten, dieser Jesus weiß Bescheid. Der hat die Ahnung, der bringt uns durch und wir machen immer schlaue Vorschläge, aber die waren meistens doch nicht so gut. Das haben sie dann auch gemerkt. Diese Personalveränderung, die Gott durchgeführt hat mit dem Kommen von Jesus, hat also ziemlich grundlegende Veränderungen gebracht. Und die einen haben diese Veränderung begrüßt, die anderen haben sie abgelehnt. Dann ist Jesus gestorben, auferstanden und zum Himmel aufgefahren und ist weggegangen. Und er sagt dann, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Johannes 16, Vers 7. Ein Personalwechsel von Jesus zum Heiligen Geist bringt Veränderungen. Auch ziemlich radikale Veränderungen, revolutionäre Veränderungen. Wie das bei jedem Personalwechsel der Fall ist, revolutionäre Veränderungen. Zum Beispiel Veränderung vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Die Freunde von Jesus, die Feinde von Jesus konnten diesen Jesus sehen. Als der Heilige Geist gekommen ist, und in das Leben der Jünger eingezogen ist, war diese göttliche Figur, die göttliche Person nicht mehr sichtbar, weder für die Freunde von Jesus noch für die Feinde. Also wir können sagen, ein Wechsel von sichtbar zu unsichtbar, ein Wechsel von außen nach innen, ein Wechsel von einer Stimme von außen hörend zu einem Wechsel dahin, dass man die Stimme von innen her sozusagen hören kann. Das ist schon eine ziemlich grundlegende Veränderung. Und dieser Heilige Geist leitet nun die Jünger, und das kannten die vorher gar nicht. Wenn sie geleitet wurden, wurden sie von Jesus geleitet oder vorher von ihren eigenen Vorstellungen, eigenen Willen oder von den religiösen Lehrern und der Heiligen Schrift. Aber jetzt ist eine andere göttliche Person unsichtbar und die leitet die, so heißt es in Römer 8. Ja, wenn der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und dieser Heilige Geist führt Veränderungen durch im Leben. Im Galaterbrief wird das beschrieben und genannt als Frucht des Heiligen Geistes. Eine Frucht wächst, das ist allmählich. Das sind Veränderungen, die eintreten. Allmähliche Veränderungen. Keine revolutionären, sondern evolutionäre Veränderungen. Allmählich. Veränderung geschieht entweder evolutionär, so sagt man in der Veränderungsforschung, oder revolutionär. Und Personalwechsel sind immer revolutionäre Veränderungen. Personalveränderungen sind revolutionär, grundsätzlich. Da passiert ganz viel. Und gleichzeitig gehen mit diesen Personalveränderungen auch evolutionäre Veränderungen einher. Wie gesagt, der Heilige Geist kommt. Und er will nun uns verändern. Frucht wachsen lassen. Wir sollen in das Bild von Jesus umgestaltet werden. Und diese Veränderung gilt es mitzumachen, sich nicht gegen aufzulehnen. Das können auch strukturelle Veränderungen sein, die der Geist durchführt, damit wir Frucht zeigen können. Das können grundlegende Ortswechsel sein, die der Geist durchführt. Aber meistens geschieht es so allmählich, langsam, durch viele kleine Dinge und Ereignisse, Gedanken, die wir haben, Empfindungen, die wir bekommen, Begegnungen, die wir haben. Und so geschieht dann Veränderung, ganz allmählich, evolutionär eben, nach dieser revolutionären Veränderung. Nun wollen wir nicht immer so gerne Veränderung haben. Das liegt nicht daran, dass wir immer so dagegen sind gegen Veränderung, sondern es liegt an unserer Persönlichkeitsstruktur. Es gibt einen Mann namens Fritz Riemann, der hat vor vielen Jahren mal diese Grundformen der Angststruktur entwickelt. Die Begriffe sind immer furchtbar, deshalb gibt es auch Leute, die verändern die und nehmen positive Formulierungen. Mir geht es darum, dass uns mal deutlich wird, unsere Persönlichkeit spielt eine Rolle, wenn es um Veränderung geht. Und da gibt es Menschen, die haben Angst vor Dauer. Das heißt, sofort, wenn da Veränderungen da sind, jawohl, super, klasse, toll. Die sind aber nicht besser wie die anderen, die Angst vor Veränderung haben. Wir sind geschöpflich so gemacht von Gott. Die einen, die Angst vor Veränderung haben, die anderen, die Angst vor Dauer haben. Die einen, die Angst vor Nähe haben, die anderen, die Angst vor Distanz haben. So sind wir von Gott geschaffen. Und deshalb wehren sich manche gegen Veränderung. Das ist in ihrer Persönlichkeit von Gott angelegt. Das ist erstmal gar nicht böse und die sind nicht schlechter und nicht besser als die anderen, die bei Veränderung immer Hurra rufen. So ist es, so sind wir. Und damit müssen wir rechnen, in unserem eigenen Leben auch, wenn es um Veränderung geht, dass ich mich vielleicht sperre, weil ich Angst habe. Oder dass ich auf gewisse Veränderungen sofort aufspringe, die aber gar nicht gut sind. Ich springe trotzdem auf, weil ich Angst vor Dauer habe. Und da sind wir angewiesen auf das Wirken des Heiligen Geistes, damit er uns trotz unserer Persönlichkeitsstruktur, die er auch nutzt und nicht gegenarbeitet, aber die er nutzt, aber trotz der Persönlichkeitsstruktur eine Entwicklung in Gang kommt, die er für gut heißt. Und wir wissen manchmal gar nicht, ist das richtig oder falsch, was an Veränderungen passiert. Und die Ursachen für Veränderungen, sind die richtig oder falsch? Das möchte ich an einer Geschichte zeigen, aus der Apostelgeschichte Kapitel 15. Ich lese zwei Verse vor, daraus. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich trennten sich Paulus und Barnabas. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Die Brüder, also die Glaubensbrüder und Glaubensschwestern, beteten, dass die Gnade des Herrn ihn begleite. Dann machte er sich auf den Weg. Worum geht es hier? Nun, Paulus und Barnabas waren dicke Kumpel. Die hatten schon manches durchgemacht. Die hatten, als der christliche Glaube sich ausbreitete, den Ruf von Gott bekommen, loszuziehen und waren dann durch ganz Kleinasien getingelt, getremmt, gelaufen, weniger wahrscheinlich gefahren, aber vielleicht auch auf irgendwelchen Kutschen oder was auch immer. Sie hatten Gemeinden gegründet, kamen dann zurück in ihre Heimatgemeinde, haben berichtet. Und eines Tages haben sie gesagt, wir gehen wieder zurück und schauen mal, wie es den Christen da geht. Wie haben sie sich entwickelt? Und dann will der Barnabas den Markus mitnehmen. Und Paulus sagt, nee, nix, den nicht. Der hat uns verlassen bei der ersten Reise, die wir gemacht haben. Die erste Missionsreise, so wird es in der Theologie genannt. Der hat uns verlassen, den nehmen wir nicht wieder mit. Und der Barnabas, der hat vielleicht gesagt, gib ihm eine neue Chance. Paulus sagt nein. Und dann heißt es hier, es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung. Und die Formulierung, die hier steht, bedeutet wirklich, es war heftig. Die Freunde haben sich zerstritten. Und die Worte, die gefallen sind, die waren heftig, hitzig, vielleicht zornig, böse. Wir wissen nicht genau, wie sie das gemacht haben. Wir wissen aber, es kommt zu einer Trennung. Die beiden können nicht mehr miteinander. Und nun, dann zieht Saulus los, oder Paulus, wie es hier schon heißt, und nimmt sich den Silas mit und der Barnabas nimmt den Markus mit. Veränderung, Personalveränderung in diesem Team. War das gut, war das schlecht? Wir wissen es nicht. Und die Apostelgeschichte, der Lukas, der das geschrieben hat, bewertet es auch nicht. Was wir wissen, was wir sehen ist, über Barnabas und Markus wird zunächst mal nichts mehr berichtet. Nur über Paulus und Silas. Könnte man denken, ja, vielleicht hat der Paulus recht gehabt. Und dann wissen wir später, dass Paulus wieder mit Markus zusammengearbeitet hat. Und in einem Brief schreibt er über Markus, dass er ihm sehr nützlich gewesen ist. Also hatte Barnabas recht. Es kann sein, dass beide recht hatten und beide falsch lagen. Und die Bibel bewertet, Gott bewertet das an dieser Stelle nicht, in keinster Weise. Und diese heftige Auseinandersetzung musste vielleicht sein, damit die beiden dicken Kumpels sich trennten und es zwei Missionsteams gibt. Aber auch das wissen wir nicht, ob das das Wirken des Geistes war, das zu dieser Auseinandersetzung kommt. Oder die Unfähigkeit der beiden, rational, liebevoll, freundlich sich zu trennen. Es bleibt offen. Personalveränderungen bringen manchmal Konflikte mit sich. Konflikte führen manchmal zu Personalveränderungen. Und manchmal führt es dazu, dass das, was geschehen muss, auch nur dadurch geschehen kann. Und jetzt kommen zwei Missionsteams in Gang, erstens. Zweitens bekommt der Markus eine neue Chance und kann sich bewähren. Drittens, Silas kommt in die Aufgabe hinein, in der wäre er sonst nicht hineingekommen, denn Barnabas hatte diesen Platz ja an der Seite von Paulus inne. Und nun übernimmt Silas und wird, wie wir später hören und lesen können in anderen Briefen, auch zu einem wertvollen, wichtigen Mitarbeiter. Also diese Personalveränderungen, sie haben nicht gut gestartet. Aber war dieser ungute Start vielleicht nötig, damit es überhaupt einen Start gibt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist keine Klarheit, ist ein bisschen spannend für uns, die wir gerne Klarheiten haben wollen in solchen Fragen. Es bleibt offen, Gott gibt diese Klarheit nicht. Ein anderer Personalwechsel, Personalveränderung. Viele Jahre früher, als die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, spielt um 1000 etwa vor Christus jetzt diese Geschichte, David und Saul. Saul ist der erste König, er sitzt da auf dem Thron, auf dem Bild, erste König Israels. Zunächst ist er Gott treu, aber dann wird er Gott untreu und dann sagt Gott, ich kann dich nicht so gebrauchen, das geht nicht. Ich berufe einen anderen, diesen David, zum König. Aber Saul ist noch in Amt und Würden. Und was macht er jetzt? Könnt ihr das lesen? Ich hasse ihn. Ich hasse diesen David, sagt Saul hier. Das Volk aber liebt ihn, weil er ein erfolgreicher Feldherr ist. Und so wird Saul sauer, ärgerlich, boshaft, böse. Das führt leider dazu, dass ihr, könnt ihr auf dem Bild seht, ganz unten, dass er irgendwann stirbt in einer Schlacht. Gott hatte diese Personalveränderung angeordnet und Saul hat sich gewehrt. Er wollte es nicht. Das Ende war sein Tod. Was hätte er besser gemacht? Er hätte besser eingesehen, dass er sich nicht mehr dagegen wehren sollte und dass er David den Thron hätte überlassen sollen. Gut, das macht kein König gern, ja, wissen wir. So, aber wir müssen immer noch bedenken, Saul ist ja durch den Propheten Samuel auf einen klaren Ruf Gottes in dieses Amt und Würden gekommen. Er ist nicht da hineingekommen, weil sein Vater schon König war und sein Großvater König gewesen ist. Sondern durch einen klaren Ruf Gottes. Und er hätte jetzt sagen können und müssen, wenn dieser klare Ruf Gottes jetzt an David ergeht, ist es gut, wenn ich zurücktrete. Denn ich habe tatsächlich versagt. Es war nicht gut, was ich gemacht habe. Das hat er aber nicht getan. Und nun bringt diese Personalveränderung auch große Veränderungen mit sich in diesem Volk Israel. Sei unser König, jubeln sie. Und ihr seht mal drei Stämme, die hier drei auftauchen. Ascher, Juda, Daniel, das sind so Stämme, die in diesem Volk, aus dem dieses Volk bestand. Das war kein einheitliches Volk, sondern bestand aus Bayern, Preußen und dann ganz noch Deutschen. Und die eigentlich sich gar nicht immer so harmonisch miteinander umgehen konnten. Aber sie stammten nun mal von einem Urvater ab, dem Abraham, hatten sich zwar in verschiedene, wie gesagt, Stämme ein bisschen entwickelt. Und da gab es manche Reibereien auch untereinander. Und dann war natürlich der Stamm Benjamin froh, dass ihr Saul König war. Aber jetzt kommt der David aus dem Stamm Juda. Das brachte Veränderungen. Jetzt waren diejenigen, die in Benjamin ein bisschen mehr Macht hatten, mussten plötzlich auch zurücktreten gegenüber anderen Leuten, die an der Seite Davids standen und auch aus seinem Stamm kamen. Später, bei dem Enkel von David, sehen wir diesen Konflikt deutlicher. Da taucht es auf, da sagen 10 Stämme, was sollen wir mit dem Haus David zu schaffen? Und der kommt aus Juda, wollen wir nichts zu tun haben. Wir suchen uns einen König aus einem unserer Stämme. Und dann gibt es die Trennung. Also da merken wir, was es für Veränderungen gibt, wenn ein König aus einem anderen Stamm kommt. Das nimmt man meistens nicht so wahr, aber da gibt es grundlegende Veränderungen für viele. Und diese Veränderungen gilt es eigentlich mitzumachen. Die Leute hätten nicht ihr Leben ändern müssen, sie hätten die Veränderung leben müssen. Und ich glaube, darum geht es auch immer wieder bei Veränderungen. Nicht zu sagen, ich ändere mein Leben, sondern ich lebe diese Veränderungen, die es immer gibt und die immer kommen. Und nochmals, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, ist es ein Leben der Dynamik. Und das bedeutet Veränderungen. Und wenn ich immer noch so bin wie vor 10 Jahren, dann ist das falsch gelaufen. Dann habe ich nicht auf den Heiligen Geist gehört, bin ihm nicht gefolgt. Wenn noch etwas ist wie vor 20 Jahren, stimmt was nicht. Und darum Gemeindeleben, wenn alles noch so ist wie vor 30 Jahren, stimmt etwas nicht. Weil die Welt um sich herum hat sich verändert. Und wir sollen ja kein Museum sein, an dem man sehen kann, wie man vor 30, 40 Jahren mit Gott gelebt hat. Sondern wir sollen heute zur Ehre Gottes sein und leben. Das bedeutet auch, dass unser Gemeindeleben, unsere Struktur, unsere Denkweise so ist, dass Menschen sagen, ach so, so geschieht das, so lebt man mit Gott. Heute, in der heutigen Welt, nicht in der Welt 1970 oder 80. Und die Gefahr ist immer, dass wir immer in der Welt von 1970 und 80 gerne bleiben. Oder 1990, da wo wir zum Glauben gekommen sind und wo das und das so und so war und was uns die große Hilfe war, ja, was auch Wert hat und wertzuschätzen ist. Aber der Geist Gottes ist ein Geist der Bewegung, der Kraft, der Dynamik. Ja, und das bedeutet Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und Bewegung bedeutet immer Veränderung. Veränderung bedeutet immer wieder Bewegung. Und deshalb lasst es uns nicht so machen wie die Israeliten, wie ein Teil der Israeliten, als Saul zurücktreten sollte und bitter werden, ärgerlich werden, festhalten an irgendetwas, von dem Gott vielleicht sagt, nein, es ist was anderes dran. Wir wissen nicht immer, ob das, was an Veränderung kommt, von Gott ist oder von uns oder von dem Bösen in dieser Welt oder von Umständen. Das ist gar nicht immer so ersichtlich. Da tasten wir manchmal nur vorwärts. Und können nicht sagen, ist das gut oder falsch? Wie bei der Auseinandersetzung zwischen Paulus und Barnabas. Ist das gut und richtig oder schlecht und falsch? Und ich glaube, darum geht es auch nicht immer, dass wir das bewerten können. Es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir hörende, zuhörende Menschen sind Und das ist meine letzte Geschichte dazu. Eine Geschichte von Mose und Jethro, nochmal rund 400 Jahre früher als die letzte Geschichte, die ich erzählt habe. Mose war der Führer des Volkes Israels, Jethro sein Schwiegervater. Und Mose führt das Volk aus der Gefangenschaft, auf den Befehl Gottes, aus der Gefangenschaft aus Ägypten heraus in die Wüste. Dort haben sie ein paar schöne und weniger schöne Abenteuer zu bestehen. Eines Tages besucht sie sein Schwiegervater. Dann beobachtet er, was Mose denn so macht. Ich lese mal vor. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 18. Am nächsten Morgen setzte sich Mose hin, um die Anliegen des Volkes zu entscheiden. Vom Morgen bis zum Abend mussten die Leute anstehen. Der Schwiegervater von Mose sah, wie viel Mose für das Volk zu tun hatte. Da sagte er: Es ist nicht gut, wie du das machst. Du bist völlig erschöpft und das Volk, das bei dir ist, ist es auch. Diese Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht allein bewältigen. Hör auf mich, ich will dir einen Rat geben und Gott wird mit dir sein. Und dann gibt er ihm einen Rat. Einen menschlichen Rat zunächst mal. Man denkt, ist das richtig oder falsch? Mose, der von Gott Gesalbte, mit dem Geist Gottes Begabte, hört auf seinen Schwiegervater, der aus einem heidnischen Land kommt. Und dann gibt er ihm einen Rat und dann daraufhin ändert er die Struktur. Ich habe nur ein Bild hier mal gefasst, die Einzelheiten will ich nicht darauf eingehen. Dass nicht mehr Mose alleine da ist, sondern dass ein bisschen aufgegliedert wird. Genau. Ein Schmetterling. Der war gestern schon hier und da habe ich gesagt, die Fenster, wenn die offen sind, fliegt er raus. Ist doch nicht rausgeflogen. Es gibt eine Änderung. Und Mose führt diese veränderte Struktur ein auf den Ratschlag seines Schwiegervaters. Und diese Veränderung führt auch zu Personalveränderungen. Es kommen mehr Personal in Verantwortung hinein. Das geht nicht mehr alles um Mose und ist nicht mehr alles auf Mose konzentriert, sondern auf viele verschiedene andere Leute. Jetzt mussten aber die Israeliten auch sagen, ich muss jetzt zu dem gehen, der hier für mich zuständig ist. Aber ich will da eigentlich zu Mose, dem Mann Gottes. Meine Sache ist doch so wichtig, das kann doch nicht sein, dass hier mein Nachbar hier, der über 10 oder 100 Leute gesetzt ist, jetzt für meine Sache zuständig ist. Meine ist doch viel wichtiger. Also es war eine Veränderung für die Menschen auch. Die mussten ganz klar auch sagen, nee, wir gehen nicht mehr zu Mose, zu diesem Mann Gottes, sondern zu diesen anderen Menschen, die nicht als Männer Gottes bezeichnet wurden, sondern einfache Bürger waren. Und noch nicht mal den Heiligen Geist hatten. Ja? Das waren auch grundlegende Veränderungen, in die im Moment eintraten, in diesem ganzen Volk, durch diese Strukturveränderungen und durch diese Personalveränderungen. War das von Gott? Hat er nur ein Mann gesagt, dieser Schwiegervater? Ja, wir sehen im Nachhinein, das bestätigt sich, dass es von Gott kommt. Manches bestätigt sich erst nach einiger Zeit, dass diese Veränderungen von Gott sind. Und bei anderen müssen wir das manchmal offen lassen, mit der Bewertung. Steht uns nicht zu, können wir gar nicht beurteilen. So, Personalveränderung bedeutet immer ja Bewegung. Da bewegt sich immer etwas. Manchmal sind Wechsel, manchmal Ergänzung. Und gerade das ist doch aber eigentlich auch Wesen des christlichen Glaubens. Bewegung, nicht Statik. Und insofern sind unsere Formen des Gottesdienstes, ganz gefährliche Sachen. Dieses Sitzen, ja, was wir haben. Dieses Sitzen und immer nur hören. Und zu Hause auch. Gut, da bewegt ihr euch manchmal, wenn ihr was hört. Dann hört man immer nur halb hin, was man im Internet so hört und die Predigten alle. Aber es ist auch alles immer zu Hause. Und wenn wir sehen, wie Jesus seine Jünger berufen hat, dann hat er sie berufen und sagt, kommt, folgt mir nach. Und dann ging er los. Bewegung. Und Bewegung bedeutet immer Veränderung. Ja, wenn ihr auf einer Wanderung seid, da verändert sich alles Mögliche. Und wenn sich nur die Wolken über euch verändern, ihr nehmt es wahr und denkt, könnte regnen. Oder, das ist ein bisschen heiß wird's heute, muss ich meine Kappe ausnehmen, muss mich mit Sonnencreme eincremen. Immer Bewegung. Und Bewegung bedeutet Veränderung. Und das ist das Wesen auch vom christlichen Glauben. Und der Geist, der Heilige Geist, der uns gegeben ist, führt und leitet uns. Und das bedeutet immer Veränderung, Bewegung. Und deshalb gilt es zunächst mal, so flexibel auch zu bleiben. Ja? In vielerlei Hinsicht, auch bei Personalveränderungen. Personalveränderungen bringen Veränderungen mit sich und Personalveränderungen sind manchmal nötig, damit sich verändert, was anders werden muss. Damit sind Personalveränderungen an sich nicht immer oder nicht immer an sich gut und richtig. Ja, Hauptsache Personal geändert. Ja. Das kennen wir in unserer Gesellschaft leider zu Genüge, dass das auch eine ganz gefährliche Kiste ist und da ganz schön viel schief geht und schief gegangen ist. Es geht nicht um Personalveränderungen an sich und Hauptsache mal ein anderes Gesicht da und dann läuft alles schon besser. Da wissen wir, funktioniert so nicht. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass wir bei Personalveränderungen nicht immer sagen müssen, nein, ach, ist doch so schön, ja, miteinander, Paulus und Barnabas, und wir kennen uns so gut, haben uns so lieb und lief doch auch so prima und jetzt müssen wir immer zusammenbleiben. Und Gott hat sich möglicherweise was anderes gedacht. Und die Jünger, die dachten, auch mit Jesus läuft doch jetzt prima und gut und wenn der König ist, dann haben wir doch alles, ist doch alles gebongt. Nee. Jetzt haben wir den Heiligen Geist. Vielleicht sagen wir, ach, ist doch ganz gut hier, wie wir hier leben. Ja? Wir haben einen guten Wohlstand, läuft da alles prima, können mein Leben passt so, vieles könnte besser sein, aber so geht es weiter. Und Gott sagt, Jesus kommt wieder. Und damit bin ich bei der letzten Veränderung, die uns bevorsteht, Personalveränderung, die uns auf jeden Fall bevorstehen wird. Jesus wird wieder kommen. Und das ist auch eine revolutionäre Veränderung. Dann wird alles neu. Dann gibt es Veränderungen, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und sagen wir ja dazu, jetzt schon, zu diesen Veränderungen. Wir haben uns gut hier eingerichtet, das Bett, der Tisch, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Aber Gott hat gesagt, Jesus kommt wieder. Vielleicht morgen schon. Und das macht uns deutlich, es gibt grundlegende Veränderungen, die werden kommen. Durch eine Person. Es ändert sich nicht die Welt, weil die Welt sich ändert, sondern es ändert sich die Welt, weil eine Person kommen wird, Jesus. Und darauf warten wir. Und darauf hoffen wir. Und auf diese Veränderung gehen wir zu und sollten deshalb auch heute schon Veränderungen vornehmen, die vielleicht in diese Richtung führen, die dazu führen, dass wir ihn freundlicher erwarten können, fröhlicher, losgelöster von all den Dingen dieses Lebens, die uns so binden, die so schön sind und so nützlich sind, an denen wir so hängen. Ja. Aber was das in unserem Leben ist, was uns hindert, auf diese Veränderung uns zu freuen, die kommen werden, wenn Jesus wiederkommt, das weiß ich nicht bei dir. Ich weiß ja manchmal noch nicht mal bei mir. Aber auch hier wieder kommt, dieser Helfer, der Beistand ins Spiel, der Heilige Geist, der weiß das. Der kann uns das sagen, der kann uns vorbereiten, befähigen, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn wir einen Schritt gehen, da sind wir mitten in Veränderungen drin. Ich wünsche euch und uns Spaß, Freude, Mut, die nötige Angst und Vorsicht, den nötigen Respekt vor Veränderungen, die auf uns zukommen werden, in denen wir drin leben. Und ich wünsche uns, dass wir diese Veränderung dann leben. Lebe deine Veränderung. Du musst dein Leben gar nicht ändern vielleicht. Aber die Veränderung leben. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und darauf gehen wir zu. Das wollen wir machen. Amen. Ich bete. Danke, Jesus, dass du der Herr der Welt bist. König aller Könige, Herr aller Herren. Und du, unser Vater im Himmel, bist der Schöpfer von allem. Und du hast uns nicht alleine gelassen. Durch deinen Geist lebst du bei uns. Und in euch, dieser Dreieinigkeit, ist Kommunikation, ist Bewegung, auch Veränderung und gleichzeitig Treue, Beständigkeit, Frieden, Harmonie. Aber Kraft und Dynamik, die davon ausgeht, bedeutet, dass sich was ändert, bewegt in dieser Welt. Und ich bete, dass wir uns als Gemeinde und als Einzelne dahin bewegen, in der Art verändern, wie es dir gefällt. Und was gut ist und nützlich ist für die Menschen in unserem Umfeld, in unserem Staat, in unserem Land, in Europa. Amen.